Habemus Bitcoin Spot ETF denkste. Am Montag, 16. Oktober, meldete Cointelegraph auf X die Zulassung des iShares Bitcoin Trust von BlackRock. Eine Falschmeldung, wie sich dann kurz danach herausstellte. Der Bitcoin-Kursentwicklung hat es dennoch nicht geschadet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recap-Podcast, eurem News-Podcast von BTC Echo. Es ist Freitag, der 20. Oktober 2023 und an den Mikrofonen begrüßen euch auch in dieser Woche David Scheider, das bin ich, und mir gegenüber sitzt der Mann, der auch nachts um drei die aktuellen DeFi-Yields auf Uniswap aufsagen kann. Spoiler, Staatsanleihen bringen aktuell ein bisschen mehr. In anderen Worten, herzlich willkommen, BTC-Echo-Redakteur Johannes McSwade.
Hi David, grüß dich.
Sag mal Johannes, wie hyped bist du auf den Bitcoin-Bullrun?
Sehr hyped, nicht nur seit Montag, sondern auch schon längst davor.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 19. Oktober um 13 Uhr.
Ja, du hattest es ja bereits angedeutet. Am Montag kam unverhofft die Meldung, auf die gesamte Kryptowelt wartet. Der Bitcoin-Spot-ETF ist da. Oder etwa doch nicht?
Ja, leider nicht. Schön wäre es gewesen. Ich kann mich ganz gut erinnern, Montag war ein heilloses Chaos bei uns in der Redaktion und auch online auf Twitter, jetzt X. Was war passiert? Der Newsdienst Cointelegraph hatte getweetet, Breaking, SEC approves Bitcoin Spot ETF. Und da war natürlich die Aufregung groß. Bitcoin ist massiv nach Norden durchgestartet, kratzte teilweise an der 30.000 US-Dollar. Die ganze Welt hat sich gefragt, was war eigentlich passiert? Stimmte die Nachricht? Und man folgt ja auch so ein paar ETF-Spezialisten, die eigentlich alle News immer als Erste bekommen. Und die waren auch total verwirrt, wussten überhaupt nicht, was los ist. Und dann ging es erstmal so ein bisschen los, zu gucken, stimmt das überhaupt? Und das ging dann schon los, dass dann andere Newsmedien das übernommen haben und dann sich auf die Cointelegraph-Quelle bezogen haben. Die war aber nur eine Sekundärquelle, weil eine Primärquelle gab es gar nicht. Es war nämlich eine Falschmeldung. Und am Ende war das Ganze einfach nicht wahr und ein riesengroßer Skandal für Cointelegraph. Ja, jetzt kann man sagen, blöd gelaufen. Immerhin hat das Medium ja den Fehler korrigiert. Und du hast ja auch mal angeschaut, was da eigentlich intern bei Cointelegraph überhaupt schiefgelaufen ist, ne?
Ja, einiges muss man dazu sagen. Das Spannende oder Witzige war ja, dass ein paar Minuten nach diesem Post, als dann so langsam rauskam, das könnte Fake News sein, hatte Cointelegraph den Tweet auch nochmal abgeändert. Das Wort reportedly, also angeblich hinten angehangen, was ja natürlich komisch ist, weil das die Meldung von ihnen kam. Und dann halt auch wenige Minuten danach kam dann auch die Meldung, dass es eine Falschmeldung ist und dass man der Sache auf den Grund gehen werde. Im Laufe des Tages kam dann auch eine Erklärung dazu raus und im Prinzip gibt es jetzt auch so zwei Theorien. Einmal die Theorie, die uns Cointelegraph auch vorlegt. Also es war ein katastrophaler Fehler in der Redaktion. Der Ablauf schien wohl wie folgt. Es gab einfach in einer Telegram-Gruppe, die Cointelegraph ihre Nachrichten benutzt, einen Post. Irgendein random Guy schreibt im Prinzip, Bitcoin Spot ETF wurde genehmigt. Und
der war wahrscheinlich einfach 10x Bitcoin long.
da kommen wir nämlich auch gleich zu, das ist ja die nächste Sache. Jedenfalls sind die Redakteure da ziemlich schnell drauf aufgesprungen und es gab wohl einen Fehler in dem eigenen Redaktionsablauf. Normalerweise checken die das halt gegen, das haben die jetzt in dem Fall nicht gemacht. Es gab auch keinen Artikel auf deren Webseite dazu, sondern einfach nur dieser Tweet. Und dann sieht man auch, die haben tatsächlich auch die Chatverläufe veröffentlicht, wie so im Nachhinein sie dann anfangen zu sehen, okay, wo kommt diese Quelle eigentlich her? Können wir das nochmal bestätigen? Und das konnten sie halt eben nicht. Und ja, dann kommen wir dann eigentlich auch schon zur nächsten Theorie, ob es sich hierbei einfach nur um eine Marktmanipulation gehandelt hat. sehr offensichtlich, also beziehungsweise sehr einfach eigentlich der Trick. Deswegen frage ich mich, ob das wirklich jemand aus der Redaktion bei denen war oder dann vielleicht halt der Scharlatan, der die Nachricht ursprünglich im Telegram-Channel gepostet hat. Also wir werden es, glaube ich, nicht rausfinden. Ja, das sind so im Prinzip die beiden Thesen dazu, was genau an diesem Tag passiert ist. Nicht nur der Crypto-Space bekam davon schnell Wind sowieso, aber halt auch eben die SEC, die sowas ja letztendlich bestätigt.
Genau, die hätte das ja auch zulassen müssen.
Genau.
Also hätten sie wahrscheinlich auch eine Pressemitteilung rausgegeben, wenn das passiert wäre.
Und genau, das sagt sie jetzt halt auch im Prinzip. Der Hohn der SEC folgte tatsächlich auf Twitter. Und da gibt es einen Tweet, da steht drin im Prinzip: Careful what you read on the internet. The best source of information about the SEC is the SEC.
Und,
ja, badumts, kann man da sagen an der Stelle. Und ja, ich frage mich halt auch, ob das eine Steilvorlage hinsichtlich der Anschuldigung ist, dass im Crypto-Space ja bekanntlich viel Manipulation herrsche. Das sagt ja die SEC immer wieder aus bei ihren Antworten eben auf die Bitcoin-Spot-ETF-Anträge. Und ich bin gespannt, ob es da nochmal irgendwie Konsequenzen gibt.
Ja, vor allem witzig, dass jetzt auch so offizielle Regierungsbehörden am Bitcoin-Meme-Game mitmachen und dann so ein sassy Tweet raushauen, ist schon irgendwie witzig. Naja, Bottomline ist, Cointelegraph ist angeschmiert, haben schlecht gearbeitet und also Millionen Dollar an Longs wurden dadurch liquidiert und den Bitcoin-ETF gab es immer noch nicht. Ich fand auch witzig, Cointelegraph hat ja so einen Artikel geschrieben, wo sie alles, also versucht haben, maximal transparent aufzuschlüsseln, nur die Namen waren geschwärzt. Und dann fand ich eine Sache ziemlich funny, da hat nämlich einer geschrieben, nee, das muss stimmen, weil der Bitcoin-Kurs ja so nach oben geht.
Der Markt lügt nicht.
Und da habe ich gedacht, wow, wie sehr kann man Ursache und Wirkung bitte verwechseln? Also einerseits halt das und andererseits schon auch funny, dass ein so ein Tweet wirklich, also zum Teil des Bitcoin 14% nach oben geschossen, da will man sich vielleicht ausmalen, was passiert, wenn der Bitcoin-ETF tatsächlich genehmigt wird. Was wir dann für eine Marktreaktion haben, also so die Übung vom Montag, glaube ich, haben wir alle gemeistert. Bitcoin wird reagieren, wenn es dann wirklich passiert, aber bisher ist es das noch nicht. Und ja, in dem gleichen Zuge hat sich dann auch die Chefredakteurin von Cointelegraph bei einer Konferenz geäußert und hat ja eine recht interessante Interpretation von der Verantwortung, wo da jetzt der Fehler lag. Und da wollen wir jetzt gemeinsam mit euch einmal kurz reinhören.
In a social media post. And yes, this was disastrous. And this is an example of what cannot happen. But this is what happens when we are having constant pressure to be the first with every news. And this is not a problem of journalism per se. It's a problem of the society that, and of the technology. I'm talking about indexation on Google, I'm talking about social media, where if you're not the first, you're the last. There is no second, third, etc.
Ich übersetze das einmal ganz kurz. Sie sagt, ja, klar, war jetzt nicht optimal, aber eigentlich ist das ja kein Problem von Journalismus, sondern ein Problem der Society und dass alle so schnell die News verarbeiten. Denn wenn du nicht der Erste bist, dann bist du der Letzte. Überzeugt dich das, Johannes?
Nee, absolut nicht. Weist ja ganz klar die Verantwortung von sich. Und ich kann verstehen, worauf sie so ein bisschen eingehen will. Wenn man jetzt auch guckt, nachdem dieser Tweet veröffentlicht wurde, allen Influencern, denen ich jetzt zum Beispiel auch folge, wo ich gerne mal Meinungen einhole und so weiter, waren auch sofort auf dem Zug aufgesprungen. Und ohne jetzt die Nachricht vorher irgendwie zu bestätigen, aber irgendwie ist ja das genau der Grund, warum du in einer Nachrichtenagentur arbeitest. Deine Aufgabe ist es ja, diese Informationen zu bestätigen und vorher zu checken. Und ja, da finde ich, ist es einfach eine zu einfache Entschuldigung. Ist mir zu basic.
Ja, ist ein bisschen so eine Non-Pology, also so alle Verantwortung von sich weisen. Also es war halt ein major Fuck-up, logischerweise. Und das Gegenteil ist meiner Meinung nach der Fall von dem, was sie sagt. Genau weil es alles so schnelllebig ist und wir sehen irgendwie schon die Reaktion des Kurses kommt vor der Nachricht quasi. Genau das ist doch die Aufgabe von Medien, da so ein bisschen Ruhe reinzubringen und erstmal zu gucken, was stimmt nicht, wie wird das eingeordnet. Also ja, finde ich auch sehr, sehr schwierig, den Kommentar.
Ich bin auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Das kann ja nicht der einzige Fake-Tweet in der Hinsicht sein oder die Fake-Nachricht. Bestimmt, also ich bin in einigen Telegram-Channeln selbst unterwegs. Aus Scherz wird da mehrmals am Tag vielleicht gepostet, Gary Gensler denies, Bitcoin, ETF, etc., etc. Also da scheint ja auch irgendwie ein sehr amateurhafter Umgang mit gewesen zu sein, einfach dieser Nachricht. Die hätte jeder schreiben können scheinbar. Und deswegen akzeptiere ich das auch nicht wirklich als Entschuldigung.
Ja, was aber ganz interessant war, und damit kommen wir jetzt ein bisschen zu unserem nächsten Thema, ist, dass Bitcoin logischerweise jetzt nicht durch die Decke gegangen ist, aber im Zuge selbst dieser Fake News ganz gut dasteht. Und deswegen bleiben wir jetzt ein bisschen bei Bitcoin. Und da gibt es jetzt auch News des eigentlich ehemaligen Krypto-Nörglers, nämlich dem BlackRock-CEO Larry Fink.
Ja, dann nicht lange nach dieser ganzen Geschichte war Larry Fink auf Fox News zu sehen. Und er hat tatsächlich nicht den Bitcoin-ETF selbst, sondern Kryptowährung als Qualitätsasset gelobt und ein bisschen Promotion gemacht. Da gibt es nämlich ein Video, wo wir sehen, dass er sagt, Krypto sei die Flucht in die Qualität. Er redet da auch unter anderem von Staatsanleihen und von Gold und hat aber auch selbst ein aufgestautes Interesse am Kryptosektor wahrgenommen. Wir können da ja mal kurz reinhören.
This rally is way beyond the rumor. I think the rally today is about a flight to quality with all the, you know, all the issues around the Israeli war now, global terrorism. And I think there's more people running into a flight to quality, whether that is in treasuries, gold, or crypto, depending on how you think about it. And I believe crypto will play that type of role as a flight to quality.
Yeah, Larry Fink is bullish auf Bitcoin, beziehungsweise er sagt Krypto, aber ich glaube, er hatte das in einem anderen Interview oder in demselben nochmal vorher aufgeklärt. Er durfte halt eben nicht konkret über Bitcoin sprechen, weil er ja diesen offenen ETF-Antrag hat. Und es wahrscheinlich ist auch, dass er Bitcoin meinte und nicht eben den gesamten Kryptosektor.
Ist schon spannend, dass er da also auch so Gold, Staatsanleihen und Krypto irgendwie in einem Atemzug nennt. Also ja, Flight to Quality klingt ja erstmal nach einem Ritterschlag auf jeden Fall. Ich würde jetzt eher denken, naja, ja, Gold sehe ich schon. Ich glaube, der Goldpreis ist ja auch nach oben gegangen im Zuge dieser ganzen Geschichte im Nahen Osten. Ja, aber Larry Fink scheint auch der Meinung zu sein, dass in diesen krisenbehafteten Zeiten Bitcoin so ein ganz guter Hafen wäre, ne?
Ja, kaufst du ihm den Schneid ab?
Naja, also Larry Fink ist, würde ich sagen, nicht ganz unvoreingenommen. Und der ist ja auch einer der Hoffnungsträger, die auch einen ihrer Bitcoin-ETFs in die Waagschale geworfen haben. Und viele gehen davon aus, dass genau, also ja, er ist CEO von BlackRock, also dem größten Vermögensverwalter der Welt. Und genau um diesen iShares Bitcoin Trust vom Montag, über den wir gerade gesprochen haben, ging es ja auch. Also er hat natürlich ein Interesse, Bitcoin als legitimes Asset darzustellen, weil hier so wird die Nachfrage wahrscheinlich auch angekurbelt nach seinem irgendwann zu genehmigenden Bitcoin-ETF und der kommt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also ob es jetzt der von BlackRock ist oder von Fidelity oder was auch immer. Aber ja, ich meine, der Mann hat da ganz klare Interessen, so müssen wir uns nichts vormachen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich teile seine Meinung tatsächlich, aber ich glaube nicht, dass es ihm per se um Krypto geht, sondern halt eben um das Geld, das er macht, wenn der Bitcoin-ETF genehmigt wird. Ja, bleibt abzuwarten. Bullish auf Bitcoin und ich denke mal auch authentisch bullish ist auf jeden Fall Cathie Wood, die ja selbst auch nochmal einen Bitcoin-ETF-Antrag bei der SEC liegen hat. Der wahrscheinlich auch zuerst genehmigt wird. Und die hat uns jetzt auch vorgestern erzählt, nicht uns direkt, aber dem Crypto-Space, dass sie eigentlich ziemlich zufrieden ist mit der Mitarbeit oder Zusammenarbeit mit der SEC, dass die Leute da wohl sehr qualifiziert seien und ein gutes Verständnis von Krypto und Bitcoin hätten, dass aber Gary Gensler tatsächlich der Spielverderber sei. ja, nichts Neues im Prinzip, aber bestätigt ja schon auch so ein bisschen, dass Genslers Kurs auch ein wenig abweicht von dem seiner eigentlichen Behörde. Ich habe mir das auch nochmal in der Woche genauer angeschaut. Es gibt mittlerweile auch außerhalb des Kryptosektors nun Kritik an Gensler. Es gab einen Artikel im Wall Street Journal, wo er kritisiert wurde, weil er angeblich einen Datenleck innerhalb der SEC vertuschen wollte und da jetzt auch Ärger mit einem Hedgefonds bekommt, der bei dem obersten Gericht geklagt hatte. Also wir sehen, also was ich zumindest wahrnehme, ist, dass Gensler so seinen Kampf gegen Krypto verliert. Das zeigt jetzt auch, das zeigen diese neuesten Entwicklungen und auch eine Aussage von ihm, dass er KI mittlerweile als größere Bedrohung sieht, zeugt so ein bisschen davon, dass er sich dem Kryptosektor so langsam abwendet. Er sagt seinen Mitarbeitern, ihr macht das mal mit den Bitcoin-ETFs und so weiter und so fort und zieht vielleicht weiter. Ja, für mich eigentlich auch ein bullisches Signal, wenn Cathie Wood dann sagt, ja, die Zusammenarbeit läuft gut und deswegen rechne ich auch fest damit, dass der Bitcoin-ETF genehmigt wird. Die Frage ist jetzt natürlich, wann. Galaxy Digital CEO Mike Novogratz hält das sogar noch in diesem Jahr für möglich. Aber spätestens am 10. Januar, wie wir wissen, könnte es ja der Fall sein.
Genau, weil dann die letzte Deadline für, ich weiß jetzt auch nicht genau welchen, aber irgendeinen Bitcoin-Spot-ETF.
Tatsächlich.
Von welchem?
Von Cathie Wood, der aktuell ist. Ja, genau.
Okay. Mhm. Ja, und viele gehen ja davon aus, dass es unfair wäre, wenn irgendwie einer genehmigt wird. Also denkt man, dass alle gleichzeitig genehmigt werden. Also ultra bullisch. Ey, schauen wir mal.
Das war auch die Sache, die mich vorgestern skeptisch gemacht hat, als es hieß, der BlackRock ETF wurde akzeptiert, weil mein erster Einfall war, wie nur der BlackRock ETF. Also das wäre auch irgendwie, da hätte sich jemand in der SEC nochmal erklären müssen, wenn es jetzt nur der gewesen wäre, der eigentlich ja nicht als erstes dran ist.
Ja.
Ja.
Ja, irgendwie, wenn man da jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, dann hat die Nachricht einfach kompletter Quatsch. Also wenn es keine offizielle Bestätigung, wer soll das raushauen, wenn nicht BlackRock selbst oder die SEC? Warum sollte Cointelegraph das zuerst wissen und dann irgendwie so eine News rausballern? Also man merkt daran auch so ein bisschen, wie desperate der Crypto-Space nach so positiven News ist, wenn dann alle so gleich aus dem Häuschen sind, so, jo, der ETF ist da, was geht ab?
Absolut. Dabei mangelt es eigentlich nicht an bullischer News. Wir hören immer wieder neue Sachen, zum Beispiel jetzt auch Ferrari, die Bitcoin und Krypto als Zahlungsmittel akzeptieren. Honda will das auch.
Das heißt, ich kann meinen Ferrari mit Bitcoin kaufen, oder was?
Vermutlich schon, wenn es so gut läuft.
Nö. Ehrlich gesagt nicht. Selbst wenn, würde ich mir keinen Ferrari kaufen.
Ja, gut laufen tut es aber auf jeden Fall, was andere Metriken, Blockchain bzw. Bitcoin-Blockchain-Space betrifft. Die Hashrate erreicht ein neues All-Time-High. Vielleicht kannst du uns ja noch mal ein bisschen in die Zahlen und Fakten einführen.
Ja, sehr gerne. Du hast es gesagt, Hashrate, neues Allzeithoch. Vielleicht noch mal zur Einordnung, warum ist das wichtig? Naja, je höher die Hashrate ist, desto sicherer ist das Netzwerk. Und es zeugt natürlich auch von einer gewissen Bullishness der Bitcoin-Miner. Weil das Erhöhen der Hashrate natürlich mit Kosten verbunden ist. Also einerseits wird es mehr Strom kosten, andererseits kostet allein die Beschaffung der ganzen ASICs auch Geld. Und die einzige Einnahmequelle, die die Miner haben, sind Bitcoin. Wenn die davon ausgehen würden, dass Bitcoin bald noch die Hälfte wert ist, dann würden die das vermutlich nicht machen. Also werden deren Kalkulationen schon so sein, dass sich Mining eben noch lohnt und auch, auch dann noch lohnt, wenn die Konkurrenz eben stärker wird. Und das Ganze ist natürlich auch im Hinblick des Halvings zu betrachten, weil dann halbiert sich ja erstmal der Block-Subsidy und auch der Reward, also die Einnahmen der Miner gehen deutlich zurück und vielleicht versucht man jetzt, sich auch so ein gewisses Polster da anzubauen, dass man so die ersten Monate nach dem Halving, wo wahrscheinlich mit dem Kurs ehrlicherweise noch nicht so richtig viel passieren wird, überbrücken kann. Und in Zahlen sieht es so aus, dass seit Jahresbeginn tatsächlich die Hashrate um 83% gestiegen ist, also sich in einem Jahr fast verdoppelt hat.
Das ist krass.
Das ist schon krass. Also wenn man überlegt, dass ja Bitcoin gibt es jetzt seit 14 Jahren und man ist irgendwie in 13 Jahren von 0 Hashrate auf 200 Exahashes und dann in einem Jahr von 200 auf 400 Exahashes gegangen, ist schon krass auf jeden Fall. Genau. Ansonsten ist bei Bitcoin auch einiges los. Zu nennen ist auch noch das Lightning-Netzwerk. da passiert auch eine Menge. Und was genau da passiert, das hat der Bitcoin-Finanzdienstleister River in so einem Bericht einmal zusammengefasst. Und ja, da habe ich so ein paar Metriken mitgebracht für heute. Was ganz interessant ist, fand ich vor allem zwei Statistiken. Die eine schaut sich an, wie viel Lightning-Transaktionen innerhalb von einem Monat geroutet, also übertragen wurden. Und da wird der August 2021 mit dem August 2023 verglichen. Und während es im August 2021 noch 503.000 Transaktionen, dann waren es in August dieses Jahres schon 6,5 Millionen Transaktionen. Und das ist eine Steigerung von 1212%. Also selbst für Kryptoverhältnisse eine ganz schön ordentliche Nummer. Und das im, in Anführungsstrichen, Bärenmarkt. Auch wenn sich dieser jetzt zunehmend bullisch anfühlt. Und wenn man sich dann anguckt, man kann ja auch zum Beispiel Lightning mit Onchain vergleichen. Und wenn Onchain im selben August 4,4 Transaktionen pro Sekunde verarbeitet wurden, also auf dem ganzen Bitcoin-Netzwerk, dann waren es bei Lightning schon 2,5, also tatsächlich fast mehr als halb so viele Transaktionen pro Sekunde laufen schon auf Lightning. Das sind in der Regel Mikrotransaktionen, auch das wurde gemessen und das ist ja eigentlich ganz erfreulich, weil genau das ist der Use Case von Lightning. Das ist nämlich schneller und viel günstiger als On-Chain. Also du ist da tatsächlich möglich, auch Transaktionen im ein- bis dreistelligen Satoshi-Bereich, was zum Teil unter einem Cent an Wert ist, kosteneffizient zu übertragen. Das ist eigentlich so die Magie des Lightning-Netzwerks, sowas immer gedacht. Und wenn man sich jetzt die Transaktionen und die Statistiken anguckt, dann scheint das tatsächlich genauso genutzt zu sein. Und das ist schon erfreulich, ja.
Also würdest du sagen, das Lightning-Netzwerk ist bereit für die Massenadaption Bitcoins oder bedarf es da noch an Entwicklung? Ich bin da nämlich gar nicht im Bilde, muss ich tatsächlich zugeben.
Ja, ist eine gute Frage. Also es scheint bereit zu sein. Mir ist auf jeden Fall seit längerem keine Nachricht bekannt, wo es irgendwie ein großes technisches Problem gab mit Lightning. Ich glaube, und das sind so meine eigenen Erfahrungen von Konferenzen, so richtig für Massenadoption ist es noch nicht bereit. Das liegt vor allem daran, wie Lightning funktioniert, weil du brauchst halt immer zwei Channels und die müssen auch ungefähr gleich viel Balance haben, also Inbound und Outbound Liquidity. Und das ist vom Liquidity Management teilweise richtig schwierig. Da habe ich zum Beispiel von den Leuten von Lipa, das ist so eine Schweizer Lightning-Firma, gehört, die auch die Infrastruktur zum Beispiel bei der BTC 23 gestellt haben, wo ja dann relativ viel Volumen reinkommt, weil da irgendwie ein Haufen Bitcoiner voll Bock haben, mit Lightning ihr Bier zu kaufen. Da muss dann vorher, also rufen die dann tatsächlich so andere Liquidity-Provider an und sagen, hey, wir haben hier einen Channel mit euch offen, packt da mal ein bisschen Liquidity rein, sonst wird das alles nix. Und ich glaube, solange das nötig ist, kann man noch nicht von einer Marktreife für Massenadoption sprechen. Ja, ich weiß auch gar nicht, also so diese kleinen Transaktionen, die sind vor allem für so Satoshi-Streaming irgendwie ganz cool. Da gibt es ja auch von Breeze irgendwie eine ganz nette Anwendung, wo du zum Beispiel Podcasts hören kannst und dann live sagen mit Satoshis so streamen kannst, dadurch dann für den Content bezahlen. Das sind irgendwie coole, nette Spielereien irgendwie, die funktionieren auf jeden Fall auch schon. Ja. Ja, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Bitcoins Stärke führt nämlich nicht automatisch zu einem starken Altcoin-Sektor. In diesem Fall scheint es so zu sein, dass der Altcoin-Sektor eben eher schwach performt, während Bitcoin stark performt. Die Bitcoin-Dominanz ist aktuell nämlich mal wieder auf über 50%, hatten wir lange nicht mehr. Und der DeFi TVL, also Total Value Locked, ist auf einem ziemlichen Tiefstand. Wie geht's denn dem DeFi-Sektor insgesamt, Johannes?
Ja, nicht so gut auf den ersten Blick, muss man dazu sagen. Also wir sind natürlich weit von unseren Bullenmarktmetriken aus 2021 entfernt. Genauer sind wir, was das TVL betrifft, wenn man Liquid Staking etc. rausrechnet, auf dem Stand von Februar 2021, als DeFi im Bullenmarkt so richtig ins Rollen kam, nach dem DeFi-Summer 2020. Das zeigt sich unter anderem auch in der Aktivität. Die Nutzerzahlen auf DEXs gehen beispielsweise stark zurück, vor allem auch auf alternativen Layer 1s, also Layer 1 Blockchains. des TVL, des Total Value Locked, auf dezentralen Börsen und dem Yield-Farming-Bereich ist eingebrochen. Und wenn es Aktivität gibt, dann sind das häufig auch einfach Bots. Das sieht man daran, dass die Nutzerzahlen zurückgehen, die Aktivität, also das Handelsvolumen teilweise dann doch steigt. Aber letztendlich sind es an dieser Stelle Bots, die einfach Volatilität traden. Die sind ja jetzt auch in den letzten Monaten ziemlich groß geworden mit Unibot und Co. Und ja, wenn ich so auf den DeFi-Space blicke, dann muss ich wirklich sagen, so die Tage des Yield-Farmings, wie wir sie 2020 und 2021 kennen, sind gezählt. Damals hatten ja diverse Protokolle neben den, sage ich mal, noch seriösen Anbietern. Auch gab es Anbieter, die mehrere 1000% Rendite für ihre Coin oder für das Coin-Farming angeboten haben. Die Zeiten sind absolut vorbei. Und ja, damit fehlt es dem DeFi-Sektor in gewisser Weise an einer Narrative, an etwas, was, wo man sagen kann, da könnte eine Nachfrage entstehen. Und da nun mal auch sehr viel des DeFi-Sektors auf Ethereum gebaut ist, heißt das leider auch, dass Ethereum gerade etwas leidet. Du hattest gerade die Stärke von Bitcoin angesprochen. Von solchen Zahlen kann Ethereum gerade ein wenig träumen, sage ich mal. Das ist am besten auch zu sehen an dem ETH-BTC-Kurs. Also hier misst man im Prinzip die Performance von Ethereum gegen den Bitcoin-Kurs und sieht in dem Chart im Prinzip, dass sich der Kurs geht erstmal gen Süden und nähert sich da einer wichtigen Zone, nämlich einer, die wir zuletzt letztes Jahr im Juni gesehen haben, als Celsius und Three Arrows Capital zusammengebrochen sind. Da gab es auf jeden Fall sehr viel Ärger für Ethereum. Der Liquid Staking Token Lido, der Ethereum abbildete als Derivat, verlor da seine Bindung im Prinzip, die er eigentlich haben sollte. Und ich sag mal, jetzt nähern wir uns dieser Phase im Prinzip wieder an. Und wir sehen auch auf der Blockchain, dass die Gas-Fees Tiefswerte erreichen. Die On-Chain-Aktivität nimmt ein wenig ab. Die Validator-Queue ist leer, also im Prinzip wie viele Validatoren jetzt Ethereum staken wollen. Man könnte jetzt behaupten, dass niemand Ethereum staken möchte, zumindest nicht über den Weg. Und auch, dass Ethereum, das ja diese Ultrasound-Money-Narrative hat, jetzt wieder inflationär ist, was ja aufgrund dieses Burn-Mechanismus so funktioniert. Je mehr Aktivität, desto mehr Ethereum wird verbrannt an Gas-Fees. Und desto deflationärer wird ja das Protokoll. Und im Moment sehen wir das Gegenteil. Das läuft schon seit etwa einem Monat. Ethereum wird gerade auch im Twitter-Space oder generell im Crypto-Space auch etwas schlecht geredet. Und ich glaube, das kam vor allem auch nach der doch enttäuschenden Performance des Future-ETFs, der vor einigen Wochen startete und ja nicht mal einen Bruchteil von dem erzielte, was der Bitcoin-Futures-ETF damals erzielte. Ja, ein doch recht trübes Bild.
Okay, ich höre raus, dass du jetzt also Bitcoin-Maximalist wirst und dass DeFi und Ethereum tot ist, richtig?
Nein, tatsächlich nicht. Wir haben uns ja auch im Zuge des Ethereum-Reports damit beschäftigt, was hier eigentlich tatsächlich abgeht oder ob es wirklich so schlimm ist. Und das ist es jetzt nicht, das nehme ich schon mal vorweg. Der DeFi-Sektor, der befindet sich auch in gewisser Maße in einem Wandel. Und der muss sich jetzt halt auch fragen, wie wird er nachhaltiger? Also was kann er jetzt tun? Wir sehen auch Bemühungen von DeFi-Protokollen wie Uniswap, die jetzt jüngst versucht haben oder die jetzt auch die Handelsgebühren eingeführt haben, 0,15% auf jeden Trade zusätzlich, um damit einfach auch Einnahmen zu generieren und zu operieren wie ein gewinnbringendes Unternehmen, wenn man so will. Zum anderen versucht der DeFi-Space, beziehungsweise sollte er versuchen, die Nachfrage zu steigern, indem er neue Assets irgendwie ins Spiel bringt, die auch Leute haben wollen. Ich habe es ja gerade angesprochen, dieses Yield-Farming früher, da ging es einfach nur darum, durch hochinflationäre Tokenomics, irgendwelche DeFi-Token rauszuhauen, die ja eigentlich an sich wertlos waren und damit diese enorm hohen Renditen zu erwirtschaften, was einfach nicht nachhaltig ist und im schlimmsten Fall einfach auch ein Ponzi ist. Und das ändert sich gerade. Wir sehen ein extremes Wachstum von sogenannten Real-World-Assets und auch ein extremes Wachstum vom Liquid-Staking-Sektor.
Also ganz kurz, was sind diese Real-World-Assets? Ich habe das immer wieder gelesen. Was sind das?
Im Prinzip ist es das Grundversprechen von Krypto, die Tokenisierung von allen möglichen Vermögenswerten, die du in der realen Welt hast. Also Immobilien, aber vor allem auch so Aktien, Staatsanleihen. Und du hast es auch eingangs erwähnt, Staatsanleihen bringen gerade 5%. Und ich kenne auch die Renditen im DeFi-Space. Aber ich weiß halt auch, dass Staatsanleihen mittlerweile in tokenisierter Form jetzt im DeFi-Space auch handelbar sind und entsprechend diese Renditen on-chain bringen können. Und das finde ich auch ein sehr, sehr spannender Sektor. Und auch die Kryptowelt scheint zu glauben, dass es ein sehr, sehr spannender Sektor ist, der in diesem Jahr von 118 Millionen US-Dollar auf 2,2 Milliarden US-Dollar gewachsen ist. Also Tendenz auch steigend, muss ich dazu sagen. Vieles von diesem Wachstum, was wir gesehen haben, kam auch erst in den letzten Monaten mit Ansteigen der Renditen auf US-Staatsanleihen zum Beispiel. Ja, dazu halt das Liquid Staking, das nach und nach wächst und immer mehr wächst. Und Protokolle wie Maker haben zum Beispiel auch gezeigt, wie es gehen könnte. Die setzen vermehrt auf diese Real-World-Assets und haben es dadurch geschafft, trotz, ich sag mal, stagnierendem oder sinkendem TVL ihre Einnahmen zu erhöhen und für ein Kurswachstum in ihrem Token zu sorgen. In diesem Jahr 50% und auch bei steigenden Einnahmen. Das ist halt genau das, was man im Prinzip versuchen sollte oder was ein DeFi-Protokoll versuchen sollte, dadurch halt auch irgendwie eine Profitabilität zu erreichen. Und davon, durch diese Integration dieser Real-World-Assets, zum Beispiel in Form dieser Staatsanleihen, die man die Maker dann benutzen kann, um ihren Stablecoin oder höhere Renditen auf ihrem Stablecoin DAI zu ermöglichen, profitieren auch andere Protokolle im DeFi-Space, darunter Aave, die mit ihrer V3-Version jetzt auch dieses Jahr von 400 Millionen auf 2,2 Milliarden TVL gewachsen sind.
Mhm. Und wie schätzt du das jetzt ein? Also ja, da gibt es auch News, die ja irgendwie bullish sind. Ich sehe gerade, es ist auch ein Ethereum-Spot-ETF im Gespräch, stimmt das?
Ja, das auf jeden Fall. Die liegen auch bei der SEC auf dem Tisch. Die kommen, glaube ich, von ARK Invest, also Cathy Woods Fonds wieder, aber seit gestern auch von Galaxy Digital, also und in Verbindung mit Invesco, also der ETF-Antrag von Mike Novogratz. Und ich glaube auch, wenn wir uns jetzt die Landschaft anschauen, wenn der BTC-ETF erstmal genehmigt ist, ist es, glaube ich, für mich auch nur eine Frage der Zeit, bis der Ethereum-ETF genehmigt wird. Eben aus denselben Gründen, bloß halt beschleunigt. Ne? Bitcoin hatte erst den Futures-ETF, Grayscale hat gezeigt oder damit argumentiert, ja, dann sollte es eigentlich auch einen Spot-ETF geben können. Den Ethereum-Futures-ETF gibt es auch und demnach könnte es auch genauso gut einen Spot-ETF geben. Witzigerweise, um nochmal darauf zurückzukommen, hat ProShares in dieser Woche einen Short-ETF auf Ethereum gelauncht. Man hat quasi die Aktivität bei den Futures-ETFs gesehen und sich gesagt, na gut, wenn es so mies läuft, vielleicht wollen die Leute ja doch Ethereum shorten. Ich weiß noch nicht, ob er gestartet ist, aber das wird sich zeigen. Und das alles nochmal zusammenzufassen, und das werdet ihr auch im nächsten Ethereum-Report lesen können, ist die Lage bei Ethereum nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellen sollte oder will. Es ist immer noch ein boomender Layer-2-Sektor. Vieles an Aktivität findet ja mittlerweile auch auf dem Layer-2-Sektor Ethereums statt, weshalb auch diese On-Chain-Aktivität auf der Main-Chain erstmal vergleichsweise gering ausschaut. Wenn man das aber alles zusammensieht, dann ist zumindest ein Boom erkennbar auf der Ethereum-Chain im Gesamten. Und ich glaube auch, wenn wir uns die Wahlaktivitäten angucken, die jetzt nach und nach anfangen, auch Ethereum zu kaufen, werden die schon erkannt haben, dass vielleicht jetzt tatsächlich eher eine gute Möglichkeit ist, Ethereum zu akkumulieren. Das ist natürlich an dieser Stelle von mir kein Financial Advice, sondern lediglich ein Schluss auf das, was die Ethereum-Wale so aktuell treiben.
Ja, vielen Dank für das ausführliche Update von dem Ethereum-Markt, zu dem ich auf jeden Fall weniger Zugang habe als du. Deswegen finde ich das immer sehr spannend, da einmal abgeholt zu werden im Recap-Podcast. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das sicher ähnlich sehen. Ja, und ich würde sagen, damit seid ihr da draußen auch wieder ganz gut gebrieft. Und mit etwas Glück entspricht die nächste ETF-Meldung dann auch der Wahrheit. Ja, wenn ihr keine Folgen des BTC Echo Recap Podcast verpassen wollt, dann gibt es einen ganz einfachen Trick. Einfach mal auf den Abonnieren-Button klicken bei Spotify und Apple Podcasts und wo sonst ihr uns zuhört. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und wir verabschieden uns damit aus dem BTC Echo Podcast Studio und sagen Tschö und bis zum nächsten Mal.